Wir feiern heute die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Und dieser Tag, der ist mit Weihnachten zusammen der wichtigste Tag in unserem Kirchenjahr. Und kein Tag, kein Ereignis, wie das jetzt in den letzten Tagen, hat die Weltgeschichte so geprägt wie dieser Tag. Ohne diesen Tag, ohne Ostern, wären wir heute nicht hier, könnten wir ausschlafen. Für manche ist das die gute Botschaft, aber für uns ist die gute Botschaft doch eine andere. Für viele Menschen ist das aber, was vor 2000 Jahren passiert ist, auch der Gipfel des Unmöglichen. Also Jesus soll gelebt haben, ja okay, er soll gestorben sein, ist auch okay. Jeder Mensch muss irgendwann mal sterben, manche sterben auf eine schönere Art und Weise und manche auf eine nicht so schönere. Aber dass er aufgestanden sein soll, das ist ja wirklich unglaublich. Und wenn du heute Morgen so eine Person bist, die vielleicht Schwierigkeiten damit hat, daran zu glauben, dass Tote auferstehen oder dass auch Jesus auferstanden ist, dann will ich dir gar keine Vorwürfe machen, denn ich finde es ganz interessant, dass auch die Schreiber der Bibel oder die Evangelisten, die vier Evangelien aufgeschrieben haben, keinen Hehl daraus machen, dass die Jünger auch nicht an die Auferstehung Jesu geglaubt haben. Auf jeden Fall nicht zu Anfang. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass als Jesus gestorben ist, die Jünger sehr niedergeschlagen waren, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass Jesus sterben würde. Noch dazu so einen qualvollen Tod. Ihr Kartenhaus, das, was sie sich mit Jesus aufgebaut haben, was sehr impulsant und groß war, das ist am Karfreitag, an dem Tag, wo Jesus gestorben ist, einfach so in sich hineingefallen, zusammengefallen. Und die Hoffnung, die sie mit Jesus verbunden haben, die hat sich gekehrt in Hoffnungslosigkeit. Und die Zweifel schlichen sich ein, ob die letzten paar Jahre, die sie so als Sinn erfüllt erlebt haben, wirklich ihren Sinn gehabt haben. Also auch aus dem Sinn, den sie vorher hatten, noch vor der Kreuzigung und vor dem Tod, ist Sinnlosigkeit geworden. Und es gipfelt denn alles in dem Thomas, der Zweifler, der sagt, nein, ich glaube nicht an Jesus, wenn ich nicht sehe, dass er aufgestanden ist. Also auch nach seiner Auferstehung, wo er ihn noch nicht gesehen hat, da zweifelt er noch und sagt, nein, ich glaube nicht. Es sei denn, ich sehe es. Und ich finde, diesen Unglauben, den die Jünger nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung hatten, finde ich sehr erstaunlich, denn sie haben doch die ganze Zeit miterlebt, was Jesus getan hat. Er hat aus Wasser Wein gemacht. Er hat Tausenden von Menschen mit ein paar Broten und Fischen satt gemacht. Er hat Tote zurück ins Leben geholt. Er hat sie darauf hingewiesen, mehrere Male, dass er diesen Weg gehen wird, dass er sterben wird, dass er aber nach 3 Tagen auch wieder auferstehen wird. Und vor Jesu Tod, da haben die Jünger ja noch ganz große Töne gespuckt und haben gesagt, nein, ich gehe mit dir in den Tod, ich gehe mit dir ins Gefängnis, koste es, was es wolle, ich werde dich nicht verlassen. Und als es dann wirklich zur Kreuzigung kam, zum Tod, dann haben sie sich alle verkrochen. Ich frage mich, ob wir uns so viel anders verhalten hätten an ihrer Stelle. Ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es. Die Frage ist aber, wie aus so einem Haufen von ängstlichen Jüngern eine Gruppe wird, die aus Männern und Frauen bestehen, die ganze Welt umgekrempelt haben. Und diese Auferstehung, an die sie zuerst gar nicht geglaubt haben, die wurde zur Grundlage ihres Lebens. Dafür haben sie gekämpft, daran haben sie geglaubt und dafür sind sie auch gestorben. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wie es dazu kam, dass aus dieser Angst, die sie hatten, große Freude wird und aus dieser Sinnlosigkeit, die mit der Kreuzigung mit sich kam, wieder sinnerfülltes Leben wurde. Das möchte ich mir mit euch heute anschauen und möchte mir eine Begebenheit anschauen, die im Johanneskapitel steht, Kapitel 20. Und was mich an dieser Geschichte so fasziniert ist, dass sie so viel mit unserem Leben zu tun hat, obwohl wir schon 2000 Jahre nach diesem Ereignis leben, hat diese Geschichte immer noch Auswirkungen auf unser heutiges Leben. Ich lese die Verse aus Johannes 20, 19 bis 23 und ihr könnt das hier vorne mitlesen. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Gleich zu Anfang lesen wir hier, dass die Jünger Angst hatten vor den Juden beziehungsweise vor den jüdischen Autoritäten. Und das war der Grund, weswegen sie sich zu Hause in irgendeinem Haus versammelt haben und die Türen verschlossen haben. Ich habe es eben schon angedeutet, wieso hatten die Jünger Angst? Im paar Kapitel vorher, da war es doch noch Petrus, der, als Jesus gefangen genommen werden sollte und dann auch wurde, noch mit einem Schwert auf einen losging und ihm das rechte Ohr abgehauen hat. Oder wo die Jünger beim Abendmahl gesagt haben, nein, 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 wir gehen mit dir ins Gefängnis und mit dir werden wir sterben. Und jetzt haben sie sich verkrochen ins letzte Loch und haben Angst. Vor diesem Tod, den Jesus dann erleben musste, er erdulden musste, vor dem fürchteten sie sich. Sie hatten auch Angst, dass die jüdischen Führer kommen und sie gefangen nehmen und mit ihnen vielleicht genau das Gleiche machen, was sie mit Jesus gemacht haben, dass sie vielleicht auch einen qualvollen Tod sterben müssten. Vielleicht kam zu dieser Todesangst, die sie dort empfunden haben, auch noch die Angst vor öffentlicher Bloßstellung dazu. Also die sind 3 Jahre mit Jesus durch die Gegend gezogen, haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet und haben natürlich auch ihren Familien, ihren Bekannten gesagt, das ist jetzt die Aufgabe, der Sinn meines Lebens. Und so wie heute auch, haben sie wahrscheinlich auch manche Familienmitglieder oder manche Bekannte dafür belächelt. Also es ging den Jüngern alles andere als gut in dieser Situation. Aber aus dieser Angst, da wurde Freude. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Also plötzlich stand dann da der auferstandene Herr in ihrer Mitte. Die Person, die sie wahrscheinlich am wenigsten erwartet hätten. Ein paar Frauen, und das haben wir ja in der Kindergeschichte eben schon gehört, die haben den Auferstandenen schon gesehen und haben das auch den 12 Jüngern beziehungsweise 11 Jüngern gesagt, aber sie haben das einfach nur als leeres Geschwätz beiseite getan und konnten es einfach nicht glauben. Doch jetzt sehen sie Jesus mit ihren eigenen Augen und mitten in ihre Angst tritt Jesus und ihr Versagen, ihre Angst, ihre Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit werden von Jesus begegnet. Dort, wo die Angst am größten ist, dort tritt Jesus in ihre Mitte. Und anstatt sie zurechtzuweisen und sie anzuklagen für ihren Unglauben und ihren Verrat, den sie noch ein paar Stunden vorher an ihm begangen haben, sagt Jesus, Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen seine mit Nägeln durchbohrten Hände und seine Seite. Und so nach dem Motto, hier, schaut her, ich bin es. Ich bin es, der gestorben ist, der begraben wurde, der jetzt aber lebt. Und wie schön muss das gewesen sein, einen tot geglaubten Menschen wiederzuhaben, wiederzusehen. Und dieser Stein, dieser große Stein, der vor kurzem noch vor dem Grab Jesu lag, der ist ihnen vom Herzen gefallen. Was für eine Erleichterung muss das gewesen sein? Sie haben sich mit Sicherheit gefreut, dass sie ihren Meister, ihren Lehrer, ihren Freund wieder lebendig zu sehen bekamen. Aber die Freude war deswegen besonders groß, weil es wahr ist, wofür Jesus steht, wofür er gelebt hat, wofür er gestorben ist und für was er wieder aufgestanden ist, nämlich für die Vergebung der Sünden. Und die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das, was eigentlich den Menschen, also uns, widerfahren hätte sollen, hat Jesus am Kreuz erlitten, hat er bezahlt. Und die Feindschaft, die seit Adam und Eva zwischen Gott und Menschen herrscht, die hat Jesus für all die, die an ihn glauben, beiseite geschafft. Friede sei mit euch, das sagt Jesus der Auferstandene, das sagt Gott persönlich, zu seinen Jüngern damals, aber auch zu uns heute. Und diesen Frieden, diese Vergebung, die Jesus ihnen dort zuspricht, dessen waren auch die Jünger sehr bedürftig. Und das wussten sie. Sie hatten sicherlich noch das Versagen in den Knochen, was sie ein paar Tage vorher Jesus entgegengebracht haben. Das ist also der Kern der guten Nachricht, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist und Frieden gebracht hat. Frieden zwischen Menschen und Gott. Aber dieser Text, der geht noch weiter. Und ich habe ja gesagt, dass wir uns auch anschauen wollen, wie Jesus aus dieser Sinnlosigkeit, die die Jünger empfanden, wieder neuen Sinn gegeben hat. Und das finden wir in den Versen 21 bis 23. Und hier sagt Jesus zum zweiten Mal, Friede sei mit euch. Dann fährt er fort und sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und dann hauchte er sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Mit Sicherheit hat Jesus den Jüngern nach der Auferstehung auch noch andere Dinge gesagt. Aber ich finde es interessant, dass Johannes, der diese Verse geschrieben hat, ausgerechnet diese Verse aufschreibt. Also sie scheinen eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Unmissverständlich ist hier, dass Jesus seinen Jüngern einen Auftrag gibt. Das sagt er, so wie Gott, der Vater, mich gesandt hat, so sende ich euch. Also er gibt ihnen einen Auftrag. Und hier wird eine ganz besondere Sinngebung deutlich, die die Jünger mit dem Tod, mit der Kreuzigung Jesu vergessen hatten oder verloren hatten oder nicht mehr daran gedacht haben. Also die ganzen letzten 3 Jahre, die Jesus mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen ist, die dienten ja der Vorbereitung für einen Auftrag. Und auch während dieser Zeit hat Jesus seine Jünger ja schon ausgesandt. Mal zu zweit, mal zu mehreren. Und er hat ihnen auch dort schon Aufträge gegeben. Aber die Kreuzigung hatte sie das vollkommen vergessen lassen. Jetzt kommt aber der Auferstandene und erinnert und befähigt sie für einen Auftrag, für einen Dienst. Und wie wichtig ein Sinn oder eine Aufgabe für uns Menschen ist, das wird ja meistens erst dann deutlich, wenn man keinen mehr hat. Bei mir war das früher so in der Schule. Wenn es dann lange Sommerferien gab, dann habe ich mich zum Ende hin immer, weiß ich nicht, jetzt würde ich sagen, sinnlos gefühlt. Früher konnte ich es wahrscheinlich nicht so ganz definieren. Aber ich brauchte wieder was zu tun. Ich wollte wieder irgendetwas tun. Und auch wenn es nur meine Freunde wiedersehen ist, ja. Aber die ganze Zeit nur rumhängen und nichts tun, das ist auf die Dauer nicht erfüllend. Für manche tritt aber auch eine Sinnlosigkeit ins Leben, wenn Kinder aus dem Haus gehen. Wenn man sich 15, 18, 20, 25, heutzutage vielleicht sogar 30 oder 35 Jahre um die Kinder kümmert und die Kinder dann auf einmal aus dem Hause sind. Also auch dort tritt Sinnlosigkeit ins Leben. Auch von Arbeitslosen wissen wir es, dass nach einer Zeit, wo man sich vielleicht noch über freie Zeit freut, auf einmal die Sinnlosigkeit ins Leben tritt. Und man fragt sich, ja, was hat mein Leben eigentlich für einen Sinn, wenn ich nichts schaffe? Und auch Jesus weiß, wie wichtig das ist für Menschen, einen Sinn im Leben zu haben. Und diesen Sinn, den gibt er den Jüngern wieder. Und mir sind hier 3 Dinge aufgefallen, wo ich glaube, die Jesus benutzt, um seinen Jüngern wieder einen Sinn zu geben. Das ist zum einen der Frieden, den er ihnen zuspricht. Das ist zum zweiten die Kraft, mit der er sie ausstattet. Und das ist der Auftrag, den er ihnen gibt. Und wir wollen uns noch mal kurz mit dem Wort Frieden näher beschäftigen. Denn dieser Friede zwischen Mensch und Gott ist die Grundlage für alles Weitere. Ohne Frieden keine Kraft und ohne Frieden mit Gott auch kein Auftrag. Was wird in diesem Frieden alles sichtbar? Als erstes, und das haben wir ja schon kurz angesprochen, ist es der Friede, den Jesus zwischen Mensch und Gott schafft. Die Strafe, die eigentlich wir Menschen hätten tragen müssen, hat Jesus für uns getragen und hat Frieden geschaffen. Dieser Friede, der ist aber auch teuer erkauft. Und wir hatten das am Freitag in dem Film gesehen. Da wurde uns der Wert dieses Friedens nochmal ganz eindrücklich auch dargestellt. Auf ganz schreckliche Art und Weise wurde Jesus dort verhört, gegeißelt, misshandelt, verspottet und schließlich auch am Kreuz hingerichtet. Und jeden Schlag, den er erlitt und jeden Bluttropfen, den er vergossen hat, den hat er für uns vergossen. Für jeden Jünger damals, aber auch für jeden Menschen heute. Und der Hass, den die Menschen ihm entgegengebracht haben, hätte eigentlich uns treffen müssen, hat er für uns erlitten. Warum hat er das getan? Das hat er freiwillig getan und das hat er gerne getan, weil er die Menschen so unendlich lieb hat. Und man könnte es auch so ausdrücken, dass dein Leben das Leben eines Gottes wert ist. Ich finde es interessant, dass dieser Friede und auch der Wert dieses Friedens schon lange vorher vorausgesagt wurde. Und im Jesaja-Buch, was 700 Jahre vor den Ereignissen, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, aufgeschrieben wurde, was die dort damals schon gesagt haben. Ich habe euch auch dort einmal ein paar Verse mitgebracht. Dort sagt Jesaja: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wir alle sind diese Schafe, die in die Irre gegangen sind. Wir alle sind die Leute, die keinen Sinn im Leben haben und in dieses Leben Jesus tritt und Frieden bringt zwischen Gott und Menschen. Wie empfängt man diesen Frieden? Du kannst ihn dir nicht selber nehmen, er wird dir gegeben, er wird dir geschenkt und es ist die Frage, ob du das möchtest. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du diesen Frieden, den Jesus dir anbietet, annehmen kannst. Wir lesen aber weiter, dass Jesus sie mit Kraft ausrüstet. Empfangt Heiligen Geist, sagt Jesus. Dieses Ereignis, das dürfen wir nicht mit dem Pfingstwunder vergleichen oder auch verwechseln, denn der Heilige Geist, der wird erst 50 Tage später zu Pfingsten ausgegossen. Und das können wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Jesus sagt hier auch nicht, empfangt jetzt den Heiligen Geist. Wir hatten es in einer Predigt ja auch schon, dass am Anfang des Johannesevangeliums eine Parallele zum ersten Buch Mose ist. Also wo hier in Johannes geschrieben steht, im Anfang war das Wort, ist eine starke Verknüpfung zum ersten Buch Mose, wo steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und auch hier in diesen Worten, empfangt Heiligen Geist und Jesus hauchte sie an, ist eine Parallele zu diesem ersten Buch Mose erkennbar. Und dort, wo Jesus in Kapitel 2, Vers 7 den Menschen schafft und ihm das Leben einhaucht und somit eine Neuschöpfung wirkt, tut Jesus hier dasselbe. Er haucht seine Jünger neues, ewiges Leben ein. Das wird auch in Johannes 3, ganz am Anfang von diesem Buch, schon deutlich, in diesem Gespräch mit Nikodemus, wo Jesus sagt, Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann fragt Nikodemus, ja, aber wie ist das denn möglich? Wie kann denn ein Mensch, der schon geboren ist, eine Neugeburt werden? Und dann sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Also Jesus haucht den Jüngern hier neues, ewiges Leben ein. Und der Heilige Geist ist der Siegel dieses neuen Lebens. Auch diesen Gedanken finden wir an einigen Stellen in der Bibel. Ohne den Heiligen Geist, also ohne das neue, ewige Leben, was Jesus schenkt, ist auch der Auftrag, den Jesus den Menschen gibt, nicht möglich. Aber was ist dieser Auftrag? Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wenn ihr Sünden vergebt, oder dem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ich habe mich gefragt, wieso befähigt Jesus sie hier, Sünden zu vergeben? Gibt es nicht größere Probleme auf dieser Welt, mit denen Jesus seine Jünger hätte ausstatten sollen? Vielleicht Kranke gesund zu machen oder Ungerechtigkeit auf Erden zu lösen. Aber nein, Jesus gibt hier den Auftrag, Sünden zu vergeben. Und ich glaube, der Grund, weswegen Jesus das hier sagt, ist, weil das so wichtig ist und weil die Menschen besonders die Vergebung der Sünden brauchen. Und das ist der Hauptauftrag, den Jesus bekommen hat vom Vater und für den er hier auf die Erde gekommen ist, um Frieden mit Gott zu schaffen, um Vergebung zu wirken. Jesus kümmert sich auch um Krankheiten und um Ungerechtigkeit, aber diese Stelle macht deutlich, dass es wichtiger ist, die Vergebung, die intakte Beziehung zum Vater zu haben. Ich finde es auch interessant, wie eng Jesus hier die Vergebung der Sünden mit der Weltmission, die Errettung der Menschen also in Verbindung bringt. Also das heißt, meine Errettung, die ich durch Jesus empfangen durfte, ist total eng mit dem verbunden, dass ich davon weitersage, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und Vergebung für alle Menschen bereithält. Mit diesem Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, macht er deutlich, dass er möchte, dass alle Menschen diese Vergebung in Anspruch nehmen können. Und das ist möglich. Es ist aber auch eine große Verantwortung, die Jesus seinen Jüngern hier mit diesem Auftrag gibt. Er sagt, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt oder wenn ihr sie irgendwem nicht vergebt. Jesus holt seine Jünger also in sein Team. Er gibt ihnen die Autorität, Sünden zu vergeben. Und das, was wir hier auf Erden tun, hat Gültigkeit bei Gott im Himmel. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das darf uns nicht zu dieser Annahme führen, dass wir diejenigen sind, die die Macht haben, Sünde zu vergeben, sondern wir tun das, die Leute, die gläubig sind, die tun das in dem Auftrag Jesu. Ich möchte das jetzt nochmal kurz zusammenfassen und bündeln, was dieser Text sagt. Zu Anfang haben wir gehört, dass Jesus aus der Angst der Jünger Freude gemacht hat. Das hat er damit getan, dass er ihnen begegnete und dass er ihnen Frieden brachte, ihnen Frieden zusprach. Dann haben wir aber auch gesehen, dass er die Sinnlosigkeit, die die Jünger empfanden, mit neuem Sinn gefüllt hat. Und ich habe auch am Anfang angedeutet, dass diese Verse ganz aktuell sind und mit uns heute zu tun haben. Denn Jesus möchte auch aus deiner Angst Freude machen und aus deiner Sinnlosigkeit neuen Sinn. Die Frage ist jetzt natürlich, wovor hast du Angst? Vielleicht bist du auch jemand, der überhaupt gar keine Angst hat. Vielleicht ist es auch gar nicht die Angst vor dem Tod, der dich die Türen zuschließen lässt und der dich verkriechen lässt. Aber vielleicht sind es andere Ängste, die du mit herumschleppst. Ob das deine Gesundheit ist, ob das Angst um deine Familie ist, ob das Angst vor Versagen ist. Da gibt es sicherlich ganz verschiedene Arten, wie wir Menschen auch heute Angst empfinden. Wo möchtest du neue Freude empfangen? Wo hast du es nötig, in deinem Leben neue Freude zu empfangen? So wie Jesus seinen Jüngern begegnete, möchte er auch dir heute begegnen. Und diese Angst, wo kein Mensch reinschauen kann vielleicht, wo auch kein Doktor, kein Therapeut, kein Psychiater reinschauen kann, Dort kann er in deine Mitte treten und kann aus deiner Angst Freude machen. Er möchte aber auch deinem Leben Sinn geben. Das tut er, indem er dir Frieden anbietet, indem er dich ausrüstet mit Kraft und indem er dir einen Auftrag gibt. Jetzt gibt es vielleicht Menschen, die diesen Frieden, diese Vergebung zwischen Gott und Menschen noch gar nicht angenommen haben. Dann ist das vielleicht heute eine Möglichkeit, da nochmal intensiv drüber nachzudenken. Und gerne kannst du auch mit Leuten darüber sprechen, können auch zusammen darüber beten, dafür beten. Und ich lade dich ein, auch nach dem Gottesdienst nochmal hier nach vorne zu kommen, um mit Menschen zu reden oder mit Leuten aus deinem Hauskreis oder aus deiner Familie. Diesen Frieden, den bietet dir Jesus umsonst an. Du kannst nichts dafür tun, du musst nichts dafür tun. Ohne Anklage, ohne Verachtung tritt Jesus auch in dein Leben und gibt dir Frieden. Vielleicht bist du aber auch jemand, der diesen Frieden schon lange, lange empfangen hat, der schon Jahre mit Jesus lebt, dem aber die Kraft fehlt, den Auftrag, den Jesus dir gegeben hat, auszuführen. Da möchte ich auch dich einladen, dass du heute ganz neu den Heiligen Geist empfängst, der dir die Kraft gibt. Dass du auch dort mit Menschen ins Gespräch kommst. Und auch dort sind wir bereit, mit dir zu beten und Gott zu fragen, dir wieder neue Kraft zu geben. Vielleicht bist du auch jemand, der Frieden hat, der auch irgendwie Kraft hat, der auch schon mit den Hufen scharrt und endlich was tun will, aber dem noch so ein bisschen der Auftrag fehlt. Was soll ich denn tun? Was ist meine Aufgabe hier in der Gemeinde, hier in Bayreuth? Und auch dann lass uns doch zusammen drüber reden und zusammen beten und schauen, wo Jesus dich gebrauchen möchte. Und ich bin mir sicher, dass er Antwort geben wird, wenn wir ihn fragen. Wenn du also noch Bedarf hast, Gespräche zu führen, Dinge vielleicht noch gar nicht richtig verstanden hast oder dir irgendetwas zu schnell ging, dann nutz doch heute die Möglichkeit und komm auf Leute zu, denen du vertraust, die mit dir reden können, die mit dir beten können. Und das, was Ostern passiert ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er nicht im Grabe geblieben ist, das hat Auswirkungen auf unser Leben, auf jeden Einzelnen von uns. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Hass auf dich genommen hast, damit wir Menschen leben können, damit wir Menschen wieder in einer intakten Beziehung zum Vater stehen können. Danke, dass wir uns an diesen Tagen daran erinnern dürfen und dass es wahr ist, was du getan hast. Danke, dass so viele auch aus dieser Gemeinde das schon erleben durften, dass du Frieden schenkst, dass du Kraft schenkst, dass du Auftrag gibst, dass du aus Angst Freude machst. Und ich wünsche mir, dass noch viele das erleben können, wie du aus Angst Freude machst. Ich bitte dich, dass du uns ansprichst immer weiter und dass dieses Osterereignis, an das wir heute denken, morgen nicht vergessen ist, sondern wir es mittragen können. Und in diesem Bewusstsein, dass du lebst, und auch heute noch lebst und auch heute noch in uns lebst, unseren Alltag leben können. Danke, dass dir das wichtig ist und dass du uns immer wieder auch durch dein Wort daran erinnerst und ermutigst. Amen.